Willkommen beim Einfach-Machen-Podcast. Ich bin der Mike Mühlecker und im Einfach-Machen-Podcast frage ich nach, wie es anderen gelungen ist, Dinge einfach zu machen. Oder Dinge einfach zu machen.
Heute habe ich Christian Leis von Integra zu Gast. Christian bietet dort gemeinsam mit seiner Frau Gabi integrales Coaching und vor allem Co-Kreation an und lebt das Motto einfach machen. Wir sprechen über die Bedeutung von Co-Kreation, über Parallelen zwischen Wandern, Tanzen und Coaching und darüber, wie kleine Schritte große Wirkung entfalten. Also ich freue mich drauf. Christian, vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für deine Zeit. Schön, dass wir uns da wieder in dem Rahmen treffen. Ich sage einem gerne dazu, woher wir uns kennen. Wir kennen uns, ich würde mal sagen, 10 Jahre locker. Und da haben wir bei Swarovski, hatten wir die Ehre, dich als unseren Teamcoach, als unseren Begleiter in der Teamwerdung und in der Organisationsentwicklung, möchte ich sagen, da zu genießen. Daher kennen wir uns. Wir sind aber dann auch, wo ja dein Coachie, hast mir auch über verschiedene Entscheidungen gut drüber geholfen. Und jetzt haben wir uns endgültig wieder mal getroffen und gesagt, ein Podcast wäre an der Reihe. Danke für deine Zeit, super, dass wir es geschafft haben.
Ja, danke, dass wir zusammenkommen. Freut mich auch, dass du da bist, wieder mal in meinem Raum da. Genau, ja. Nachdem wir da das Coaching gemeinsam gehabt haben.
Genau.
Und an die langen Jahre denke ich auch zurück, die wir gemeinsam da irgendwie bei Swarovski im Supply Chain Management irgendwie mit mehreren Führungskräften von dir irgendwie gut gewuppt haben, eigentlich lange Zeit.
Ne? Ja, genau. War ja. Eine coole Reise mit dir. Für mich in diesem Podcast geht es ja immer um einfach machen und deswegen auch die Frage an dich, was bedeutet einfach machen für dich ganz persönlich?
Also für mich ganz persönlich einfach machen heißt für mich, dass es mich nicht anstrengt.
Aha.
Dass ich Dinge aus der, früher könnte man sagen, aus der Hüfte geschossen, aber eigentlich, ich nenne es eher aus der Intuition raus, einfach machen kann.
Mhm.
Dinge anpassen und auch im Tun bleiben, nicht so sehr jetzt eigentlich letztlich in diesem Theoretisieren,
ja,
sondern ein Stück im Machen. Also nicht nur, genau, einfach, sondern es auch zu machen.
Genau.
Also das sind die zwei Sachen eigentlich. Also Intuition, unangestrengt machen.
Super. Beschreibt ja beide Betonungsarten von einfach machen, nämlich einfach machen und einfach machen. Also, dass man dann auch ins Tun kommt, wie du sagst.
Mhm.
Jetzt natürlich ganz dein Einschlag, dein Ansatz, den du auch fest verfolgst mit Co-Kreation, auch im Coaching. Was hat dich dazu bewegt, das zu deinem Fokusthema zu machen?
Also wenn man es jetzt aufs Coaching bezieht sozusagen, merke ich so, dass ich da einfach ein Stück weit auch eben, ich muss mich ja nicht vorbereiten im Coaching, kann ich auch nicht.
Mhm.
Nicht wirklich. Ich kann mir zwar nachschauen, wenn ein Coachie wieder kommt, was haben wir das letzte Mal gemacht,
ja,
aber das dauert genau 5 Minuten und dann habe ich jemanden da und dann muss man eh schauen, was ist denn jetzt aktuell eigentlich die Thematik.
Ja.
Und das macht es mir natürlich relativ leicht, einfach auch da so zu arbeiten, wie ich gerne arbeite. Nämlich unangestrengt, aus der Intuition raus und das, was mir kommt, anzubieten, weiterzugeben.
Mhm.
Und da kann ich aus meiner ganzen Fülle raus arbeiten. Also alles, was mir da kommt, und da fallen mir Sachen ein, die habe ich 5 Jahre nicht mehr gemacht und in dem Moment passt da dazu.
Ja.
Und was ich so super cool finde, ich habe so eine Garmin-Uhr dran, das so ein bisschen mein Zustand so ein bisschen mitmisst. Gell?
Mhm.
Und den entspanntesten Zustand, mach mal viel entspannter wie in der Nacht, habe ich in Coaching-Sitzung. Also das ist wirklich so, zu sagen, da bin ich eigentlich sage ich mal, fast in einem Schlafthema-Zustand,
ja,
und damit verdiene ich nochmal Geld,
ja,
und das ist wirklich einfach machen. Ganz. Natürlich das mit dem Co-Kreativ, was ja in meinem Firmenlogo drinsteht, ist natürlich schon so, dass wenn du gemeinsam mit Menschen was entwickeln willst, entsteht natürlich eine Form von Komplexität.
Ja.
Das kann ich nicht, das geht manchmal nicht so ganz einfach. Vor allem geht es nicht so ganz einfach dann, wenn man mit Leuten nicht ganz zusammenkommt.
Ja.
Deswegen habe ich eigentlich nur noch Kunden oder arbeite eigentlich nur mit Leuten, mit denen es auch irgendwie flutscht.
Mhm.
Ja. Und ich glaube auch, da muss man auch so ehrlich sein, manchmal flutscht es halt auch nur eine Zeit lang.
Ja.
Und dann braucht es was anderes und dann muss ich auch nicht beleidigt sein, wenn diese Bindung wieder auseinandergeht. Also so viel aus diesem Momentum raus, wenn dieses Co-Kreieren gemeinsam funktioniert.
Ja.
Und nach einer gelungenen Aktion, gell, habe ich immer mehr Energie wie vorher.
Mhm.
Also das ist für mich so ein Benchmark, auch zu sagen, wenn so dieses gemeinsame Schaffen, Kreieren gelingt, dann ist es danach eigentlich, frei mehr so, oder ist es irgendwie also fast wie ein Glückszustand, habe ich mehr Energie wie vorher.
Das erlebe ich genauso, das geht's mir genauso. Aber auf was ich noch mal eingehen wollte, du sagst, da fallen da dann Dinge ein, die du schon lange nicht mehr gemacht hast. Das klingt jetzt so einfach und du sagst, das gelingt mir einfach aus dem Bauch raus, ich habe Intuition und so weiter, aber ist nicht notwendig, dass ich meine Werkzeuge pflege, die ich im Koffer habe, dass ich mir bewusst bin, was habe ich denn alles zur Verfügung, damit ich eben dann intuitiv darauf zugreifen kann.
Ja, da hast du total recht. Also ich habe halt so in gewisser Weise, sage ich mal, habe ich so ein Standardrepertoire in meinem Werkzeugkoffer,
gell?
Dessen bin ich mir auch total bewusst. Das ist ja das, was ich anwende, das ist meine Systematik und das ist mein Hintergrund, sage ich mal, ein Ansatz, den ich, das ist ein integraler Ansatz, den ich halt auch fahre und so Sachen. Und da gibt es einfach ein paar Methoden, auch die jetzt gut passen, die sich immer wieder wiederholen, die man gut brauchen kann. Und du musst dir aber vorstellen, du bist mit einem Problem konfrontiert, da passt das Werkzeug aus deiner Kiste gerade nicht.
Ja.
Und dann ist es so, dass mir dann was einfällt, was vielleicht darüber hinausgeht, dann improvisiere ich auch, da kannst du da was weiß ich, Sachen übereinanderlegen und dann fusioniere ich halt auch unter Umständen aus zwei Werkzeugen ein neues, dann entsteht was völlig Eigenes eigentlich auch. Das macht mir ja noch mehr Spaß, also wenn ich sozusagen fast was wie eine Methode kreiere, die irgendein Hybrid oder aus irgendwas ist oder sowas und das nenne ich dann einfach auch was mir halt einfach intuitiv einfällt. Also wie kann ich arbeiten über den Werkzeugkoffer hinaus eigentlich, den ich so als Standard dabei habe.
Jetzt zur Co-Kreation möchte ich nochmal zurückkommen. Wie unterscheidet sich von einem klassischen Coaching oder Training dieser co-kreative Ansatz?
Also wenn du ein klassisches, jetzt gehen wir mal sogar von einem systemischen Coaching aus oder sowas, was so klassisch systemisch ist, das ganz viel mit zirkulären Fragen zum Beispiel arbeitet, arbeitet mit einer ganz klaren Auftragsklärung am Anfang, vielleicht so ein Zielbild abfragt, das vielleicht auch sogar sowas wie Messkriterien für die Zielerreichung abfragt, also wie würde es denn ausschauen, wenn du dein Ziel, also solche Sachen, wenn du dein Ziel erreicht hast und sowas, da merke ich einfach, dass ich viel mehr schaue auf das, was ich im Moment braucht. Also ich lasse da einfach die Methode erst einmal weg und bin da, ich nenne es jetzt mal mehr in der Achtsamkeit und das ist vielleicht auch das, warum sozusagen meine Herzvariabilität so oben geht und in so einem, sage ich mal, Parasympathikus-Chill-Zustand bin, einfach zu gucken, was kommt da und das machen wir einfach nur zuhören, das ist manchmal auch intuitiv, was dazu zu sagen, ohne zu fragen, also mir auch zu trauen, was zu sagen, manchmal ist es auch jemand zu unterbrechen, also so No-Gos auch zu tun, die eigentlich im Coaching sind. Und dann zum Gucken entsteht wirklich, sozusagen, weil es wieder um Co-Kreation geht, entsteht durch diese, sage ich mal, Facilitator-Impulse, die ich gebe, dann einfach was Neues.
Ja.
Gibt es ein Aha? Gibt es einen Perspektivenwechsel? Ja. Und das heißt, ich bin eigentlich weg von diesem klassischen Fahrplan, mit 1, 2, 3, 4, 5 Schritten, sondern im Meander da so halt einfach durch das da durch und gleichzeitig geht es darum, dass ich sehr wohl die Zielfrage im Hinterkopf habe. Also du hast es mir auch gefragt, was ist Co-Kreation oder was unterscheidet das?
Ja.
Das muss natürlich immer mit dem, wenn ich jetzt was sage, auch da im Hinterkopf haben.
Ja, ja. Aber es ist eigentlich schon fast eine Haltung, oder, mit der man reingeht.
Es ist diese Haltung der Offenheit,
ja.
Und ich meine, ich zitiere was nämlich Krishnamurti, einen sehr intelligenten, glaube ich, spirituellen Menschen, sehr spät, der sagt, es gibt eigentlich keine Methode, es gibt nur Achtsamkeit. Also so, das ist so, sag ich es mal, postmethodisch würde ich es fast nennen.
Ja. Und
natürlich brauchst du die Methoden vorher. Also ohne diesen Methodenkoffer kannst du auch nicht achtsam irgendwie was tun.
Ja,
gell?
Ja.
Also ich glaube, so das jetzt, sage ich mal, eigentlich 30 Jahre, wo ich das jetzt irgendwie mehr oder weniger mache im Hintergrund, das ist schon cool auch.
Ja.
Also das auch zu wissen Und selbst wenn ich die Methode vielleicht gar nicht mehr weiß, aber sie ist ja trotzdem da,
ja, ja,
sie dann anwenden zu können.
Ja. Zumindest darauf vertrauen zu können, dass da das Richtige zum richtigen Menschen, zum richtigen Thema von den Menschen einfällt.
Ja, genau. Und dann, ja, genau. Und dann entsteht das. Und wenn mir da nichts einfällt, dann ist das aber auch nicht richtig.
Ja.
Dann passt ja irgendwas nicht. Dann passt man entweder nicht zusammen oder das Momentum stimmt nicht oder irgendwie so. Ja, da gibt es auch eher eine Irritation. Und diese gelungenen Prozesse, deswegen fühlen sich die auch so einfach an, sind die, die einfach flutschen, weil es einfach passt.
Ja.
Und dann kommt das auch.
Ja. Das, warum ist das so, dass das gemeinsame Erschaffen nachhaltiger ist als so Einzelarbeit? Also dieses Co-Kreieren von etwas, einfach, ja, das verhebt auch länger, oder?
Ja, nachhaltiger. Ich glaube, es ist erstens mal nachhaltiger, weil es ja beiden Beteiligten was bringt.
Mhm.
Wenn es bei mir der Energiestatus ist, in dem ich danach bin,
mhm,
und sozusagen diese gelungene Erfahrung, und natürlich sozusagen meinen Gegenüber, ob das jetzt eine Einzelperson ist oder das, die Teams, mit denen ich arbeite, wenn da einfach irgendwie entweder ein Thema gelöst ist, ein Problem bearbeitet ist, was weitergegangen ist, also auch dieses Machen drinnen ist, also was wirklich tatsächlich erschaffen worden ist.
Mhm.
Ja? Und dann sind wir beim Erschaffen. Machen ist ja Erschaffen.
Ja.
Und eigentlich, wenn du das ko-kreativ schaffst, dann hast du eigentlich was geschöpft. Ist eine Schöpfung, ist ja was Neues. Ja? Und Schöpfungsenergie ist eigentlich Eros.
Mhm.
Also das ist auch, glaube ich, das, warum das in Anführungszeichen so geil ist, ja? Weil, weil es ist einfach eigen, also das ist ja, wir haben ja, man muss ja unterscheiden zwischen Libido und Eros, ja?
Ja.
Also Eros ist Schöpfungsenergie, es wird was kreiert,
ja.
Und man kann sich ja vorstellen, Eros geht halt auch selten allein irgendwie, da brauchst du andere dazu,
mhm,
also Co-Kreation ist eigentlich gemeinsames Schöpfen,
mhm,
und deswegen entsteht auch so eine große Lust da drinnen,
ja,
und so eine Freude da drinnen auch und so eine, nennen Sie mal so ein bisschen joyful, also irgendwie einfach dieses Gefühl, ja, genau so geht's, und das fühlt sich aber auch einfach an.
Jetzt habe ich mir ja, das, also diese Perspektive ist natürlich super, weil die habe ich überhaupt nicht am Radar gehabt. Das passt wunderbar. Jetzt habe ich mir auch mit deinen Hobbys auseinandergesetzt in der Vorbereitung und vor allem das Weitwandern, wo du seit ein paar Jahren, sagen wir mal, immer neue Maßstäbe setzt. Das hast du in Europa begonnen, bist mittlerweile im Himalaya unterwegs, fast regelmäßig, würde ich sagen. Und bist begeisterter Weitwanderer. Und was macht das für dich aus?
Also für mich macht dieses Weitwandern, es ist interessant, weil das Wort einfach halt so oft kommt, das Weitwandern zeichnet das aus, dass du Richtung hast.
Mhm.
Und dieses Richtung haben und auch, sage ich mal, ein klares Ziel und auch sowas wie ein Endpunkt, macht es einfach, weil du einfach nur da in diese Richtung gehst.
Ja.
Also es wird ziemlich simpel. Das heißt, das reduziert sich tatsächlich auf Essen, Schlafen, Gehen.
Mhm.
Vielleicht ein bisschen Körperhygiene hin und wieder, wenn es ausgeht. Ja. Aber eigentlich ist es das. Ne? Also du bist, und der Weg ist klar. Du musst dich nicht darum kümmern, wo geht es eigentlich hin, diese Frage, wo man jetzt eigentlich hin ist, eigentlich, oder was braucht es jetzt oder sowas? Es braucht diese Basics und es, die Richtung ist eh klar.
Mhm.
Weil die Wege klar sind.
Mhm.
Ja. Und das ist, glaube ich, was mich fasziniert, natürlich auch durch diese, sagen wir mal, unglaublichen Landschaften zu gehen und auch zu merken, wie weit du zu Fuß kommst. Also mit diesem Schritt für Schritt.
Ja.
Du siehst einen Berg oder eine Bergkette oder sogar ein Gebirge vor dir. Du, ein paar Tage später, schaust auf das zurück.
Mhm.
Also das ist schon auch so. Gell? Also
ja.
Erst einmal schaut es unheimlich weit weg aus und da so kontinuierliches Dranbleiben, so dieses Schritt für Schritt gehen, und dann irgendwann bist du da vorbei und irgendwann schaust du und denkst, hey, gibt es das überhaupt? Gell?
Mhm.
Dass man das zu Fuß auch so machen kann.
Ja.
Das ist auch was wahrscheinlich bei mir wieder im Endeffekt Dopamin oder Glückshormone ausschüttet, das schon irgendwie lässig ist.
Ja, genau. Jetzt das, denke ich mir, sind einfach Parallelen auch zum Coaching-Prozess. Irgendwie Richtung, Ziel, einfach machen. Es gibt einen Endpunkt, ja, das sind alles so Parallelen, die mir einfallen. Gibt es aber eine Wandererfahrung, die dich im Coaching dann wieder inspiriert hat?
Also du meinst, fürs Coaching inspiriert hat?
Zum Beispiel.
Ja. Es ist so, ich finde es interessant, weil ich habe schon viele Leute auch da, die natürlich so Hochleistermenschen sind und in dieser Hochleistung sind auch. Und es ist ja interessant, dass die Leute ganz oft sozusagen ja in ihrer Freizeit eigentlich das Gleiche machen, wie das, was sie in der Arbeit tun, nämlich Hochleister sind. Und ich konnte zumindest, das Erste ist, ich habe diese eigene Erfahrung vorher aus meiner Extrembergsteiger-Geschichte, sage ich mal, auch, und dann dieses Weitwandern. Auch dieses, dass es dranbleiben lohnt. Und gleichzeitig aber, wie kommst du in einen Rhythmus der Entspannung rein? Weil natürlich, wenn du nur Gas gibst, dann wirst du irgendwann einmal ausbluten. Und dann brauchst du einfach Regenerationszeit. Und schon die Frage ist immer, was dann entsteht, ist, was ist der gute Rhythmus?
Und zwischen Leistung und Ausrasten.
Ja, zwischen, genau. Ja. Also zwischen Pause und, und Machen. Gell? Also einfach machen, heißt ja einfach zwischen mal Pause machen, glaube ich, ist auch wichtig. Und, und da kann ich, glaube ich, schon gut Parallelen ziehen. Auch zu gucken, stimmt der Rhythmus für mein Coachee? Ist das leistbar? Übernimmt man sie? Also, ich meine, es ist ganz einfach, wenn du sich auf Projekte beziehst. Also ist einfach das realistisch? Ist das in dieser Zeit realistisch? Sind die Aufgabenpakete machbar? Also da auch immer auf diese Machbarkeit hinzuschauen. Und gleichzeitig durch dieses kontinuierlich auch zu wissen, mit kontinuierlichem Dranbleiben, hey, das ist bewältigbar. Eigentlich ist alles Schritt für Schritt bewältigbar.
Und ich komme nicht in einem Zug an dieses Ziel, sondern ich muss mir es einteilen, wann gehe ich, wann mache ich Pause, wann easy, wann gehe ich, wann mache ich Pause, wann easy. Jetzt ein zweites großes Hobby von dir ist ja Tanzen. Und bei Tanzen denke ich mir, das hat viel mit Führen und Folgen zu tun. Hat das irgendwie nur eine Parallele, die du auch zum Coaching ziehen möchtest?
Ja, also das ist, wenn wir jetzt, also alle, die was wahrscheinlich unter Tanz sich vorstellen, sei es irgendwie wahrscheinlich das meiste, was man ja macht, ist entweder Paartanz oder man hat irgendwie Gruppen, sowas wie einen Kreistanz, das gibt es ja auch noch so, aber so Paartanz und Kreistanz, das wären natürlich so die Tanzformen, die sich Menschen klassisch vorstellen. Und da ist es schon so, dass es natürlich gerade beim Paartanz, wenn man jetzt einmal, was jetzt sehr en vogue ist, jetzt irgendwie in Tango reingeht oder in Salsa reingeht, also braucht es gar nicht vom klassisch Latein oder Standardtanz sprechen, dann hast du klassisch dieses Führen und Folgen und klare Rollenzuteilungen.
Genau.
Und das ist das, was mir überhaupt nicht mehr gefällt. Also ich mache ja keinen Tanz, ich mache ja Kontaktimprovisation. Und Kontaktimprovisation ist ja ein, man könnte sagen, ist eine Form von Consciousness Dance, der ja jegliche Form eigentlich ablehnt. Also es gibt weder die klare Zuteilung, dass du das zu zweit machen musst als Paar, du kannst auch zu dritt im Trio oder als Gruppe tanzen, du kannst da Einzelpassagen drinnen haben. Und es ist so, dass es natürlich sowas wie so ein paar so logische Geschmeidigkeitskörperabfolgen gibt. Aber eigentlich entsteht es immer wieder neu. Das heißt, du gehst mit deinem Körper in einen Kontakt und weißt überhaupt nicht, was passiert. Und das ist eigentlich eine freie Form und das taugt mir, weil das ist echt die Co-Kreation. Da sind wir wieder beim Thema. Also da entsteht wirklich die Co-Kreation aus dem Moment raus und da passieren halt auch total abgefahrene Sachen und klar, logisch hast irgendwann irgendjemand, wenn das beide irgendwie in Anführungszeichen von der Körperlichkeit her und der Bewegungsdynamik her kennen, hast irgendjemand auf deinen Schultern oben und der kreiselt halt so durch den Raum, so wie so ein Hubschrauber, das geht schon auch sowas, Aber dann steht auch trotzdem was Neues, was vorher nie da war. Also es gibt keine wiederholte Bewegung, es gibt auch keine eintrainierte Bewegung und das kannst du mit jemandem, der Anfänger ist, das kann man dann nicht machen, das macht man auch nicht, das wäre irgendwie eine Überforderung. Aber du kannst auch Kontaktimprovisation mit jemandem machen, der das noch nie gemacht hat. Entsteht halt was anderes, und das finde ich eigentlich lässig. Also wie entsteht durch Körper, durch die Begegnung von Körpern Bewegungsmöglichkeit? Die neu ist, weil ich jemand reinlehne. Also wie wenn ich sozusagen nochmal was habe, was sonst nur der Boden bietet, eine Stabilität in irgendeiner Art und Weise, und ich kann jemand reinlehnen, es entsteht dynamische Stabilität. Und was kann da draus passieren? Und das ist schon irgendwie, ich finde es super abgefahren. Also wenn es mal interessiert, da soll ich mal Videos auf YouTube über Kontaktimprovisation anschauen, dass vielleicht man das, dass klar ist, was ich damit meine.
Aber du sagst schon richtig, das ist jetzt nichts für Anfänger. Also jemand, der vorher mit Tanzen nichts zu tun hatte, kann jetzt nicht da einsteigen, oder?
Doch. Sure. Ja. Also wir könnten das jetzt auch da schnell machen. Machen wir danach gleich mal eine kurze Session dazu, damit du vielleicht weißt, was damit gemeint ist. Nein, du kannst es mit jedem machen, aber natürlich ist es so, wie mit allem, das war vorher wie mit dem Werkzeugkoffer,
genau,
gell, und mit der Intuition. Mhm. Also du hättest jetzt ja nur Intuition zur Verfügung, wenn mhm. ich mit dir das jetzt mache. Mhm. Ja? Also auch völlig genderneutral, auch der Tanz. Gell? Ja. Das geht mit Männern genauso, mit Frauen spielt er überhaupt keine Rolle. Ja? Mhm. Dann hast du halt bestimmte Bewegungswerkzeuge nicht dabei, weil du das noch nicht gemacht hast.
Yeah.
Ja. Aber das geht trotzdem. Dann geht es halt aus der Intuition raus. Und dann folge ich natürlich mit meinen Werkzeugen, die natürlich wieder auch, da haben wir also diese Coaching-Parallelität. Mhm. Wenn ich natürlich Hintergrunderfahrung, sei es Lebenserfahrung, sei es bestimmte Techniken, Werkzeuge, Auseinandersetzung mit Themen habe, folge halt auch meinem Coachee, der vielleicht zu der Thematik gerade überfordert ist, für den das Thema neu ist, natürlich mit meiner Perspektive. Mhm. Das heißt, ich konnte auch gut mitgehen.
Ja.
Auch wenn der Coachee vielleicht komische Gedanken, Bewegungen, Aussagen trifft. Mhm. Das puffert ich schon ab mit der Erfahrung, die dann wieder da ist.
Ja. Ich habe mir ja eher aus dem Blickwinkel jetzt vorgestellt, okay, wenn ich mich als Tänzer in die Richtung entwickeln will, dann ist natürlich gut, wenn ich vorher gewusst habe, okay, diese Schrittabfolge, diese Rollenverteilung auch gibt es und wer macht da welchen Move und so weiter, damit ich mich dann, was erfordert, dass ich das andere loslasse, dass ich also nimmer auf Rollen und nimmer auf Bewegungsmuster sozusagen schaue, dass ich mich dann also durch Loslassen dann auch in sowas weiterentwickeln kann. Wir zum Beispiel, wie wir das dann auch da damals auch gemacht haben in der integrativen Betrachtung, wo man von der nicht prozessorientierten Organisationsform, weil wir aus der römischen Kohorte sozusagen zum ablauforientierten Team weiterentwickeln und das dann nur viel, viel weiter ginge, wo es dann sehr flexibel interessensbasiert oder einfach Stärken basiert, dann die Leute sich die Aufgabe aussuchen. Mhm. So nicht mehr gedacht, dass das ja auch nochmal.
Ja, das sind also Entwicklungsstufen, gell? Also irgendwie, wenn du jetzt auch nochmal sagst, also aber klassische Organisationsform oder Teamform, hierarchisch organisiert, ganz klar mit Aufgabenverteilung, oder? Und Zuteilung, gehe in eine Prozessorientierung als nächstes rein oder habe auch was Matrixartiges dann auch. Und letztlich gehen was Agiles. Das ist ja wieder die nächste Stufe eigentlich auch. Gell? Genau. Und ich kann natürlich jetzt auch, sage ich mal, ich kann natürlich, wenn ich jetzt in einer klassischen Organisation bin und möchte agil werden, das ist ja das, was in der Organisationsberatung manchmal so ein Chaos ist, und ich habe aber die Zwischenkompetenzen nicht, dann wird das auch nichts werden mit der Agilität.
Genau. Gell?
So, also das ist auch die Frage immer auch so, jetzt auch im Sinne von Co-Kreation, ich kann natürlich auch nicht irgendwie mit einem Know-how, mit einer Art und Weise irgendwo reinrumpeln oder unerklärterweise etwas tun, wenn das Gegenüber überfordert. Mhm. Also das muss schon immer ankoppelbar sein.
Ja.
Und Co-Kreation gelingt ja auch genau dann, wenn beide sozusagen irgendwo sich auf ein Level begegnen, was für beide in dem Moment neu ist. Also es muss in dem Moment überraschend neu sein, sonst gelingt Co-Kreation nicht. Weil du hast ja immer irgendwie sowas wie einen Wissensunterschied.
Ja.
Ja, du hast immer eigentlich oft eine Machtdistanz. Jetzt auch im Coaching ist es so, es gibt einen Auftraggeber und einen Auftragnehmer. Mhm. Ja, manchmal gibt es eine Firma, die das zahlt. So, ja, also du hast immer solche Sachen. Aber da entsteht sozusagen aus dieser Ungleichheit, wie kriegst du sozusagen einen Raum her, wo alle in was Neues gehen und dann was Neues entstehen kann.
Interessant, wie geht man in einen Raum, weil ich mir auch aufgeschrieben, was das alles gemeinsam hat. Also das Wandern, das Tanzen und auch im Coaching, irgendwann muss ich den ersten Schritt machen. Wie ermutigst du da Leute, dass sie das, egal in welchen dieser Bereiche, dann auch schaffen?
Ja, der erste Schritt ist ja schon passiert, sie sind ja schon mal da. Also ich glaube, dass sozusagen, das ist ja ganz oft so, zum Leidwesen aller beratenden Menschen in beratenden Berufen, ist, dass ja sozusagen die Auftragsklärung, dass es überhaupt zustande kommt, ja schon eine wahnsinnige Intervention ist. Also, die halt leider bei uns meistens nicht zahlt wird, ne? Also Auftragsklärung, überhaupt die Überwindung, dass jemand kommt, überhaupt das Einlassen, wenn jetzt jemand in meine Räume kommt, also das ist ja schon, da passiert ja schon was.
Ja.
Zum Beispiel auf welchem Stuhl, ich lasse das ja immer offen, ich gehe immer als Zweiter hinten rein und ich lasse ja immer meine Coaches auf die Stühle sitzen.
Ja.
Muss ich und da sitzen Sie jetzt auf den rechten oder auf den linken Stuhl?
Aha. Hast du mir auch vorgehen lassen,
Heinz? Ja, natürlich.
Keine Ahnung, warum ich mir auf den
Stuhl gesetzt habe. Ja, genau. Interessanterweise ist das manchmal ganz anders. Gell? So irgendwie, ist mal so. Also es sind ja so feine Dinge. Gell?
Ja.
Und da ist so dieses Einlassen, dieses Hinlassen, ja, dieser erste Schritt, der ist ja schon immer vorher passiert. Es gibt eigentlich keinen ersten Schritt. Mhm. Auch wenn ich zum Weitwandern gehe, die ganze Planung vorher, wo gehe ich überhaupt hin, was interessiert mich,
ja.
wie läuft die Reisevorbereitung, wie komme ich zu dem Ausgangsort.
Ja.
Ja, mhm. Das sind ja schon die Schritte vorher.
Ja.
Und dann ist meistens dieses Loslaufen eher so, dass ja schon Ungeduld da ist. Also wann geht es jetzt endlich los?
Ja.
Und dieses Momentum zu nutzen.
Ja.
Also, das ist fast wie eine Befreiung ist. Ah, jetzt wird was, jetzt in deiner Sprache wäre es was gemacht.
Ja.
Also einfach machen, man kann ihn einfach loslaufen.
Ja.
Wann geht es jetzt eigentlich los?
Ja.
Und schon dann immer so ein bisschen Aufregung dabei, weil man ja nicht recht weiß, wie es wird.
Ja. Ja?
Aber man ist dann eher schon happy, wenn man schon gehen darf. Das heißt, einem Coaching diese ersten Schritte am Thema zu arbeiten.
Ja.
Das löst meistens bei Menschen so schon eine erste Entspannung aus.
Ja.
Ah, okay, jetzt beschäftigen wir uns mit meinem Thema.
Ja.
Dann nimmt mir überhaupt jemand ernst, ich komme mit jemand an meinem Thema arbeiten.
Mhm.
Ist wahrscheinlich der größere Effekt, als wie das, was wird tatsächlich ganz operationell erarbeitet, weil das sind manchmal auch ganz kleine Sachen nur, ja, die ganz große Wirkung haben.
Ja, jetzt sind wir Coaches natürlich auch, ich würde mal behaupten, wahrscheinlich die schwierigeren Coaches. Geht es dir umgekehrt auch damit, wenn du selber mit Neuem konfrontiert bist? Ich denke mal, es wird ja nicht so selten vorkommen, dass bei Weitwanderungen dann unerwartete Situationen auftauchen. Wie gelingt es dir da, damit gut umzugehen?
Naja, jetzt sind wir natürlich stark in meiner eigenen Psychodynamik drinnen. Gell? Also aufgrund meiner, sage ich mal, meiner Gestricktheit, so wie ich bin, wenn es wirklich schwierige Situationen sind, in wirklich schwierigen Situationen, funktioniere ich außerordentlich gut.
Ja.
Das kommt auch von meiner Extrembergsteiger-Geschichte her. Mhm. Da bin ich extrem fokussiert. Ich lebe noch, also habe ich viele Dinge immer richtig gemacht, auch in sage ich mal, sehr, sehr gefährlichen Situationen. Ich merke auch ruhig, also ob das jetzt ein Unfall ist, ob das epileptische Anfälle sind, ich bin da sehr gechillt, sehr ruhig, sehr klar.
Mhm.
Ja. Wenn es so klar und holprig wird, wenn was nicht passt, gehe ich erst einmal auch so ein bisschen in was Mürrisches rein, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Da bin ich so ein bisschen überkritisch.
Mhm.
Und da passiert bei mir ganz viel so auf einer Metaebene, dass ich beobachte und hinterfrage, so was passiert denn da gerade eigentlich? Mhm. Also jetzt gerade einmal in Gruppen, was passiert da gerade an Machtspiele, an Machtdistanz, an Mikropolitik aus dem Unternehmen rein, das da reinwirkt. Also da sind es eher so Sachen, die da gehe ich stark in die Beobachtung. Und das ist auch was, wenn so Irritation auftaucht, das dann ja ein bisschen auch Energie bei mir bindet. Das heißt, dann performe ich eigentlich nicht so gut.
Mhm.
Also immer dann, wenn mir was irritiert in Begegnung, und das passiert auch manchmal, also ich glaube, ich bin auch nicht so leicht zum Coachen, weil das sind halt die beratenden Menschen auch nicht unbedingt, weil ich natürlich immer permanent frage, wie kommt denn jetzt der Fragebogen zustande, was ist deine nächste Frage? Also meine, jetzt bei mir geht es gerade ganz gut, sage ich mal, weil wir uns auch gut kennen und einfach auch mögen. Ja. Das ist eine gute Voraussetzung. Aber manchmal auch so, dass ich mir denke, hey, was passiert, was geht denn da gerade ab?
Mhm.
Und dann bin ich in so einer kritischen Beobachterrolle und dann bin ich eigentlich nicht ganz on track. Dann bin ich eigentlich nicht ganz präsent. Und das schaue ich halt, dass ich das zumindest in Kundensettings weitestgehend vermeide.
Ja. Aber interessant, dass du sagst, das bindet dann mehr Energie von mir und dann bin ich nicht mehr so performant. Das finde ich mal ja, sehr offen und das finde ich für mich auch so vor. Ich habe es noch nie so formuliert, aber ich glaube, das passiert genau dasselbe. Welche Rolle spielen in deinem Leben denn Fehler? Und ich meine jetzt wieder, gell, gar nicht so aufs Arbeiten bezogen, sondern einfach auch, wie gehst du im Leben mit Fehlern um, ob beim Weitwandern, beim kontaktimprovisierten Tanzen oder sonst wo?
Also, so wie ich bin ja so ein bisschen Boomer-Generation, Generation X, erstens mal so ein Stück weit Fehler. Gell? Fehler sind immer, wir haben eine grundsätzliche Haltung, Fehler sind schlecht.
Mhm.
Die habe ich natürlich auch irgendwie mit der Muttermilch mitgekriegt. Gell? Ich bin ein sehr beobachtender Mensch, was so Prozesse anbelangt. Eigentlich nerven mich einfach grundsätzlich ineffiziente Prozesse, ja. Zeit- und Energieverschwendung. Ja. Also grundsätzlich habe ich eher mit Fehlern, stehe ich ein bisschen auf dem Kriegsfuß erst einmal, das muss, wenn ich ganz ehrlich bin. Und gleichzeitig natürlich auch zu wissen, dass wir mehr Fehlerfreundlichkeit brauchen, ja. Ja. Dass wir vielleicht auch lernen müssen, mit den eigenen Unvermögen versöhnlicher umzugehen. Mhm. Ja. Und da gibt es manchmal ganz gelungene Elemente, nämlich dass ich auf dem Umweg, also ich habe mich vergangen,
ja.
Also im Sinne von nicht an einem Menschen, sondern auf einem Weg. Mhm. Ja, man kann sich auch an Menschen vergehen, in der Begegnung. Was auch nicht gelungen ist. Also ich bin eigentlich irgendwie Vorschoppung, habe was übersehen. Gell? Ja. Dann bin ich aber manchmal an wunderbare Orte gekommen, habe was Neues entdeckt. Mhm. Habe manchmal auch so nicht, also ich kehre dann ungern um, sondern ich birge dann irgendwie anders ab.
Ja.
Gehe dann manchmal weglos irgendwo anders hin, versuche wieder auf den Weg zu kommen. Habe da einfach auch coole Erfahrungen gemacht. Habe manchmal Sachen bewältigt, die hätte man gar nicht zutraut, auch wenn Fehler passiert sind. Also ich denke jetzt gerade nochmal an Kletterrouten, in denen ich mich verstiegen habe und bin dann eigentlich durch Sektoren geklettert, da geht gar keine Tour. Mhm. Ist trotzdem gegangen, war dann auch irgendwie cool. Ja.
Gewachsen an der Herausforderung.
An der Herausforderung gewachsen, also auch dieses Bestehen. Und jetzt sage ich mal, in diesen, die ja viel schwierigeren Situationen sind ja, wenn wir bei dem Wort vergangen bleiben, diese nicht gelungenen menschlichen Kontakte.
Ja.
Also Sachen, die, wo man vielleicht schnell war, wo man was gesagt hat, was irgendwie ungünstig ist, wo man was übersehen hat, wo ich vielleicht auch zugewendeter Freundlichkeit sein können. Ja, wenn sowas dann im Konflikt auftaucht, also dann entstehen ja zwischenmenschliche Konflikte.
Ja.
Da finde ich diese reflexive Auseinandersetzung, wenn die gelingt,
ja.
Und wenn man diese Konflikte überwindet, die man ja am besten überwinden kann in den privaten Beziehungen, weil die sind am dichtesten, ne? Das ist schon auch lässig. Also da wächst man wirklich zusammen. Mhm. Da entsteht also auch wieder dann was Neues und eine neue Qualitätsebene von Beziehung und Begegnung. Mhm. Wenn man, sagen wir es mal, in Anführungszeichen Fehlern, durch Fehler, die irgendwie waren oder durch irgendwie nicht optimale Art der Begegnung, der Kommunikation, wenn man das überwunden hat, wenn man das wieder geglättet hat, dann ist es eigentlich lässiger wie vorher.
Ja.
Also man kann mit Fehlern auch auf ein nächstes Entwicklungslevel kommen. Mhm. Das ist so meine Erfahrung. Und deswegen glaube ich, darf man sie auch machen und man muss sie auch bearbeiten. Ja. Wenn sie nur so liegen bleiben, dann sind sie eher nervig. Ja.
Man muss was draus machen, genau. Ja, genau. Jetzt hast du schon gesagt, Verantwortung in der Zusammenarbeit mit Kunden, wie erlebst du das? Wie geht das? Du hast von der Auftragsklärung gesprochen und ja, wie, ja,
ich lasse also offen. Also Verantwortlichkeit heißt für mich immer, wenn man ko-kreativ arbeitet, gibt es für mich eine Verantwortung der gemeinsamen nächsten Schrittes oder der nächsten Schritte. Mhm. Ja, ich sehe keine Langzeitverantwortung, weil ich sehr prozessorientiert arbeite und ich denke mir immer, auch bei mir vom Coaching zu Coaching, ich frage immer nach dem Coaching, ob er weitermachen will, wollen oder nicht. Mhm. Gell? Also für mich ist das offen, ich verkaufe nicht 10 Einheiten, dann müssen 10 Leute 10-mal zu mir kommen oder sowas. Oder ich knebel irgendwie auch die Unternehmen nicht mit irgendwelchen Verträgen oder selbst wenn das Angebot ein bestimmtes Volumen hat, wir schauen von Mal zu Mal, ob es noch passt. Mhm. Und das ist für mich die Verantwortung, heißt, das ist Ja von beiden Seiten. Mhm. Ja vom Kunden, vom Coachee, von der Organisation und ja von mir, dass das irgendwie Sinn macht. Und ich bin mittlerweile in der privilegierten Situation, sage ich mal, relativ am Ende meiner Berufstätigkeit, ein paar Jährchen werden es noch sein, dass ich mir es einfach aussuche und ich nicht mehr mit jedem arbeiten muss und mag. Mhm. Und ich manchmal auf Sachen einfach auch abschließe, von meiner Seite aus auch, weil ich mir denke, das bringt mir nichts. Ja. Das bringt mir nichts, das bringt meinem Gegenüber nichts, das bringt dem großen Ganzen nichts.
Ja.
Das sollen sie lieber mit jemand anders arbeiten, als mit mir. So,
Wo ist da besonders wichtig, dass man diese Klarheit, das ist ja eigentlich auch Führungsaufgabe, was du da leistest, diese Klarheit nur mal so aufbringt in der gemeinsamen Vereinbarung?
Also meine Vereinbarungen sind alle nur mündlich, das ist einmal das eine. Ja. Ich habe eigentlich kaum schriftliche Vereinbarungen, außer ich habe jetzt irgendwie halt Angebot und Bestellungen bei Firmen. Ich glaube, was wichtig ist, ist diese Kombination aus dieser prinzipiellen Offenheit, Achtsamkeit, gemeinsamen, sage ich mal, Co-Kreieren, der ja Co-Verantwortung mit sich bringt und der Frage, tun wir weiter, tun wir nicht weiter, dass die immer gekoppelt ist. Ja? Und ich brauche natürlich sozusagen auf der einen Seite, das ist natürlich vielleicht ein bisschen ambiguitiv, auch, diese permanente Offenheit, was ja, also man könnte auch sagen, also vielleicht Verantwortung auf einem anderen Level ist, füreinander im Moment. Und es ist nicht unbedingt so etwas wie eine Langzeitvereinbarung. Ja, und das auf der anderen Seite geht es, diese Verantwortung für, macht es weiterhin Sinn? Und da ist ja schon für mich die Verantwortung von mir, neutral, allparteilich, offen zu bleiben, eigentlich die größte Verantwortung.
Ja.
Also zum Beispiel, bei mir ist ein Paar, die sozusagen offene Beziehungen oder sozusagen sowas leben, gell? Und da schon auch die Frage so auch irgendwie, stehe ich denn selber dazu? Also habe ich selbstreflexiv, also was habe ich selber für Haltung und kann ich in meinen Haltungen offen bleiben, auch Menschen gegenüber, die in ganz anderen Lebenssituationen sind. Das finde ich Verantwortung, also diese das Offenbleiben.
Absolut. Jetzt bei der Co-Kreation, du hast jetzt Offenheit und Achtsamkeit ganz fest in den Vordergrund gestellt, aber bei Co-Kreation fällt mir das erste Jahr ein, dass ich ja Vertrauen haben muss. Also einerseits in dich als begleitenden Coach natürlich, aber natürlich auch zueinander, damit dieses Neue, das da entstehen kann oder wird, natürlich auf diesen Vertrauensbeinen steht, oder?
Ja, absolut. Absolut. Also das ist jetzt alles, wenn man jetzt in Tanz nochmal geht, wenn ich natürlich in irgendjemanden reinlehne und der geht weg, dann haut es mir natürlich auf die Schnauze. Ich meine, ich kann natürlich beim Tanz, ich kann gut fallen, fallen gehört zum Spiel sozusagen auch, weil es immer auch so passiert. Also fallen lernen ist, glaube ich, gut. Und auch Projekte, die scheitern, irgendwann aufhören, dass man die gut verarbeiten kann, dass man damit nicht auf die Schnauze fällt, sondern sozusagen sieht es irgendwie anders abgebuffert. Dieses Vertrauen auch, wenn ich das Gefühl habe, es ist eine tragfähige Beziehung, im Bild und Coaching machen wir auch sehr provokant, provokativ.
Ja.
Dass ich mir jetzt einfach auch sagen traue, was mir gerade auffällt, auch sagen traue, wie es mir gerade geht, wenn ich jemand zuhöre, so das einfach zur Verfügung stellen.
Genau.
Und dann natürlich auch wieder zu schauen, ist es ankoppelbar. Also Vertrauen heißt auch, jemand etwas zuzumuten. Und natürlich auch die Zumutung wieder in meine Seite ist natürlich auch die dann mit einer Antwort, die vielleicht sagt, das passt für mich jetzt aber gerade auch nicht, auch wieder zurechtzukommen.
Muss ich umgehen können,
also nicht da wieder in Übertragung, Gegenübertragungsphänomene zu kommen, da beleidigt zu sein, wenn jemand was nicht nimmt, was ich anbiete, sondern sozusagen da zu schauen, ich biete was an, okay, kommt es an, kommt es nicht an und manchmal, ja, hast Vertrauen auch für mich, so ein bisschen aus diesem Komfortbereich rauszugehen, in diese Lernzone einzugehen und die ist ganz oft schon mit einer gewissen Klarheit, Provokation nenne ich es jetzt einmal so, und gleichzeitig eine Sensitivität verbunden.
Ja. Ja?
Also ist das brauchbar für mein Gegenüber? Und das merke ich relativ schnell. Ja. Also ich merke ganz viele an Körperreaktionen, ob das jetzt irgendwie Nervosität eher erzeugt oder Unbehagen oder ob jemand eher wieder auch wieder sehr entspannen kann oder nicht. Also ich schaue da viel auf Körper an bei meinem Gegenüber. Dann sehe ich ja ganz genau, wie das Nervensystem reagiert auf Interventionen.
Ja.
Und auch auf, sage ich mal, vielleicht ein bisschen, konfrontierendere Interventionen.
Jetzt zur Zukunft und Visionen möchte ich auch noch was fragen, und zwar die, wie siehst du das? Nein, das frage ich dich nicht. Ich frage dich lieber, welche neuen Projekte oder Ideen reizen die denn aktuell am meisten?
Also wir sind gerade dabei, ich meine, ich habe das ja nie gemacht, weil ich wollte es immer einfach halten, ich habe nie offene Trainings gemacht, sondern ich habe immer eigentlich für Firmenkunden oder halt Leute, die halt über Empfehlung zu mir gekommen sind, ein paar wenigen, über Firmenkunden gearbeitet, weil für mich das super ist, ich muss nichts organisieren. Also weder Seminarräume noch irgendwie, ich finde es super happy, dass mein Coaching bei mir daheim stattfindet, das ist alles einfach.
Ja.
Okay? Wenig Aufwand, das irgendwie so zu machen. ein neues Projekt, das ich habe, das mich schon reizt, das ist tatsächlich nochmal bei der Frage, also die letzten Jahre, wie kann ich eigentlich meine Kompetenz, mein Wissen gut weitergeben? Und ich bin mit meinem Lieblingskollegen, dem Rudi Knauer, einfach da auch dran, doch nochmal ein offenes Training zu machen. Also wenn wir das mal 3x3 Tage machen, so sage ich mal Masterclass, Deep Dive. Das ersten Impulse hängen gerade da so an der Magnettafel da dran, an meiner Innovationswand. Ja. Nein, das ist nochmal was so, also wie kann ich gut weitergeben, das ist so, wie kann ich es so auf dieser Mentorenebene mehr machen, wie können Menschen von meinem Know-how, von meiner Art profitieren, das reizt mich schon nochmal sehr, ja. Und auch neue Branchen reizen mich. Also ich finde es ganz interessant. Ich hab plötzlich tut sie was auf, mit dem ich ganz, ganz wenig zu tun habe. Plötzlich fragen Banken bei mir an.
Ja.
Auf der Vorstandsebene finde ich auch interessant. Mhm. So, also zwar Regionalbanken sind jetzt nicht die UBS oder sowas, schon klar. Gell? Aber auch interessant, dass sowas entsteht. Gell? Also irgendeine völlig neue Branche. Mhm. Ich habe die letzten Jahre plötzlich ganz viel für Pharmaindustrie gemacht, habe mit Pharmaindustrie vorher nie was zu tun gehabt. Mhm. Also immer so in so neue Branchen einzutauchen, das finde ich schon auch super interessant. Das reizt mich nach wie vor. Also auch Technologie zu sehen, wie sich Technologie weiterentwickelt. Mhm. Deswegen einfach auch ganz gern einfach mache ich für Industrie- und Firmenkunden.
Ja.
Weil das sieht man was. An der Bank sieht man jetzt weniger.
Ja.
Das ist eher die neue Branche, aber ja, so neue Industrien und sowas, das finde ich schon auch, find ich auch interessant.
Wenn du an die Zukunft denkst, welche Rolle spielen dann Wandern und Tanzen weiterhin?
Nee, das wird eine immer größere Rolle spielen bei mir. Also ich bin eh schon dabei, so irgendwie meine Selbstständigkeit insofern zu genießen, dass ich zwar selbst arbeite, aber nicht ständig.
Ja.
Das heißt, ich kann mir meine Zeit einteilen und ich habe jetzt sehr gute Erfahrungen damit gemacht, einfach zu sagen, ich plane meine Family-Zeit übers Jahr, ich plane also die Urlaube mit meiner Frau, die ganz normale Urlaubskonsumationszeiten hat, nach wie vor noch 2 Jahre, dann geht es in die geblockte Altersteilzeit, das heißt, die wird dann alles an Zeit haben, das wird dann auch spannend, was passiert. Dann buche ich eigentlich oder blocke ich eigentlich meine Reisen. Da sind meine Wanderreisen dabei, also mal 1 bis 2 Mal im Jahr meine Himalaya-Geschichte und irgendwie dann auch Sachen, die ich da mache. Und dann blocke ich als nächstes meine Tanzevents, also ich fahre ja viel auf Festivals. Genau, und dann bleibt Zeit für Arbeiten übrig.
Das ist schon
und luxuriös. Da buche ich meine Kundentermine rein. Natürlich ist es auch manchmal so, dass ich dann halt irgendwann eigentlich ein Tanzevent habe und muss da mal schnell weg.
Ja.
Mir macht es auch nichts aus, wenn ich aus dem Urlaub raus ein Telefonat oder sogar online irgendein Coaching führe. Das kann also auch von Nepal aus passieren, dass ich einen Termin habe.
Okay.
Ja, macht mir auch nichts. Also da bin ich ganz offen. Aber in der Regel eigentlich ist diese Arbeit dem Leben nachgereiht, so würde ich es mal nennen. Und damit wird es aber ein positiver, guter Teil vom Leben. Und ich mache es jetzt fast so, Entschuldige, dass ich jetzt eine Branche nenne, aber fast so wie Lehrer. Ich habe so meine 4 bis 6 Wochen eigentlich Arbeitsphase recht intensiv, manchmal sehr voll.
Ja.
Und dann habe ich wieder irgendwie meine Blöcke, die, mit denen ich auch was tue. Also ich bin ja kein Mensch, der nichts tut. Jetzt habe ich eben mit dir jetzt in dieser Interview-Sommerzeit eher so eine Phase, wo ich sogar mal zu Sachen komme, wo ich gar nicht dazu komme sonst.
Ja.
Aber das ist so ein bisschen mein Rhythmus in der IG. Und das heißt, es wird mehr werden. Tanzen und Wandern wird noch mehr werden.
Ja. Klingt hervorragend, muss ich sagen. Habe ich noch ein Stückchen hin, dass ich da auch so tun kann, aber ich werde mich bemühen, weil das klingt nach einem sauguten Ziel.
Ja, ist es. Ist es. Macht noch freier.
Ja.
Also ich glaube, so irgendwann einmal auch so, also das ist schon auch schön so, wenn man mal irgendwie so nicht mehr abhängig ist oder prinzipiell abhängig ist von Umsatz, von Kunden, sondern wenn man sich ein bisschen freigespielt hat da auch schon und so mal so einen Grundboden hat, das macht schon noch lässiger. Ne?
Freigespielt habe ich mir Gott sei Dank auch schon. Also
ja, das ist eh super.
Das ist eine sehr luxuriöse Angelegenheit, aber natürlich, jetzt habe ich erst angefangen, also heute weniger.
Ja, du arbeitest aber auch gerne, ich meine, ich arbeite ja auch gerne.
Ja, ja, voll.
Das ist ja totale Zuversicht. Das heißt auch, gell, ich mache mir da auch keine Sorgen, dass ich nicht irgendwie weiter Geld verdiene, weil ich einfach gerne arbeite.
Genau. Ja. Zum Abschluss, ich weiß, du bist sehr vielseitig und dir fallen wahrscheinlich hunderte ein, aber gibt es irgendeinen Satz oder ein Motto, das dich schon dein ganzes Leben begleitet?
Naja, ich meine, es ist so ein bisschen abgedroschen, aber so, also als wieder in Bezug auf das, wie du es auch siehst, und mir hat das ja so wahnsinnig gefreut, wie du dein Logo und deinen Firmenslogan präsentiert hast. Das war auch im Rahmen sogar von unserem Coaching, wenn ich mich recht erinnere, also, oder war da im Übergang nochmal
Ja.
irgendwie so, du warst ja da dabei, in deine Selbstständigkeit zu gehen,
Ja.
weil dieses Just Do It, gell, also, einfach,
Ja.
also übersetzt einfach machen,
Ja.
ja, das taugt man schon sehr. Ja, auch wenn du jetzt den Claim hast und nicht ich, aber co-kreativ miteinander finde ich auch nicht verkehrt. Nein, also es geht darum, sozusagen die Sachen anzugehen. Und das möchte ich mir auch weiter behalten, weil ich bin auch schnell, ich bin sehr schnell im Entscheiden. Gell? Also ich eier auch nicht lang rum, ich brauche auch kein Vergleichsangebot, mir kommt was in den Sinn und
Ja.
dann mache ich es einfach. Gell? Und manchmal ist es dann halt nicht ganz das und dann gibt es halt manchmal auch, dass man, sage ich mal, irgendwie denkt man, hey, das war cool, das nenne ich mal was ganz einfach, und ich bestelle mir das und kriege das, dann denkt man, nein, ganz ist das nicht,
Ja.
war halt doch nicht ganz meins, aber in der Regel konnte ich mich da auch wieder auf meine Intuition verlassen und die Sachen passen dann auch.
Ja.
Also es ist einfach tun, loslegen, lass es uns machen, tun statt reden,
Ja.
das ist schon auch was, was ich gern tue, ja.
Ich finde, das ist ein wunderbares Schlussmoment und bedanke mich sehr, dass du so dermaßen stark das einfach machen verkörperst und bei mir im Podcast warst.
Ja, danke dir auch total. Mir hat es Spaß gemacht. War jetzt ganz einfach auch.
Genau.
Deine Fragen waren sehr anschließend an das, was wir vorher gesagt haben. Genau, super qualitatives Interviewverfahren, das du hast. Danke dir, Mike.
Super. Danke vielmals.